Und Jesus Christus, du bist das Kostbarste, was wir haben. Du bist das Heiligste, was wir haben. Du bist das Einzigste, was wir haben. Und in dir sind wir gesegnet, nur in dir allein. Und nur in dir haben wir all die Verheißungen. Und nur in dir haben wir all das Verständnis. Und nur in dir haben wir die Rettung und die lebendige Hoffnung und das Heil. Alles nur in dir. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns eben alles geworden bist. Und wir wollen mehr und mehr verstehen, was das bedeutet. Wir wollen mehr und mehr erkennen, was es bedeutet, so dass unsere Liebe zu dir noch größer wird und dass unser Glaube noch fester wird, so dass wir eine lebendige Hoffnung haben und eine hohe Erwartung, eine tiefe Erwartung und auf dein Kommen. Jesus Christus, segne diese Zeit, segne diese Stunde wieder aufs Neue. Herr, wenn wir dein Wort öffnen, wenn wir darin lesen, wenn wir dich darin suchen, deine Worte, dein Wort ist Geist und wir brauchen deines Geistes, der uns diese Dinge lehrt, der sie uns offenbart, der sie uns groß macht. Und darum bitten wir dich, Jesus. Aber weil wir wissen, Herr, dass du das möchtest und dass es in deinem Willen ist, so bitten wir und rechnen damit und zweifeln nicht, dass du es geben wirst. Du bist treu, ich danke dir dafür. Amen. So, wir setzen unser Studium fort. Wir beschäftigen uns mit Schatten und Bildern, die das Kommen Jesu Christi vorbereiten. Und wir beschäftigen uns mit einem der größten Schatten und Bilder, und das ist der Tempel. Und da eben in dem Buch Hagar es um den Tempel geht, so schauen wir uns die Bedeutung oder beziehungsweise wie dieses Bild des Tempels vom Alten Testament bis ins Neue Testament entfaltet wird, damit wir Klarheit haben über das, was Gott tut und warum es notwendig ist, ein Tempel, und warum die Gemeinde da Klarheit darüber haben muss, was der Tempel eigentlich ist. So, unser Weg ist gewesen vom Alten ins Neue Testament. Und ich hoffe, dass das noch euch daran zu erinnern, nicht, dass ihr das nicht wisst oder nicht glaubt, aber in der Praxis muss das sehr klar werden. Das Alte Testament ist die Verheißung und Neues Testament ist die Erfüllung. Das ist ein wichtiges geistliches Prinzip. So, und ich möchte behaupten, dass alles, was im Alten Testament von Gott verheißen ist, alles in Jesus Christus sich erfüllt, beziehungsweise in seinem ersten Kommen angefangen hat zu erfüllen und alles sich erfüllt bis zu seinem zweiten Kommen. Außerhalb von Christus gibt es keine Erfüllungen. Außerhalb von Christus gibt es keine Verheißungen. Außerhalb von Christus gibt es kein Werk Gottes. Es ist alles nur in ihm. Und von daher alles, was verheißen ist, verstehen wir nur auch in ihm und durch ihn und für ihn. Ich betone das nochmal, außerhalb von Christus gibt es keine Erfüllung. Schlag mit mir ganz kurz 2. Korintherbrief, Kapitel 1 auf, Vers 20. Ich möchte das kurz mit dieser Stelle belegen und dann gehen wir weiter, da wo wir letztes Mal aufgehört haben. 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 20. Meiner lieben Schwester da oben beim Übersetzen, ich bemühe mich heute nicht so schnell zu lesen, so dass ich dir deinen Dienst nicht nur unnötig schwer mache. Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Ihr kennt diesen Vers? Ich bin mir sicher. So viele Verheißungen Gottes es gibt. Es gibt nur aber in ihm, und dieser ihn, wer ist das? Jesus Christus, so viele Verheißungen Gott jemals gegeben hat. Wo finden wir die Verheißung nochmal? Im Alten Testament. Es gibt nur einen, in dem sich all diese Verheißungen erfüllen. Und das ist Jesus. In ihm ist das Ja der ganzen Verheißungen und in ihm ist das Amen. Das ist die stärkste Bejahungsform im Griechischen. Das sei ferne ist die stärkste Verneinungsform, das bei Paulus im Römerbrief ja ganz schön oft vorkommt. Dieses das sei ferne, das sei ferne, das sei ferne. Das ist unmöglich, das ist undenkbar. So ist das Amen, das wir nach dem Gebet sprechen und dann nach dem Gebet sagen Amen. Das ist die stärkste Bejahung, die das Griechische kennt. Das ist eine absolute Zusage und sagt, so ist es und so wird es sein. So wahrlich, wahrlich, so ist es. Ja? So, das heißt, alles, was im Alten Testament verheißen worden ist, findet in Jesus Christus eine Erfüllung und außerhalb nicht. Das heißt, genau das bedeutet auch, die ganzen Verheißungen, die dem Volk Israel gegeben worden ist, wo finden sie die Erfüllung? Nur in Christus. Ihr Antwort, warum ich das so betone? Es ist, denn es außerhalb von Christus gibt es keine. Aber es gibt Positionen und Meinungen und eine gewisse Herangehensweise an die Schrift, die versucht nämlich, das Alte Testament zu lesen und liest die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und dann sagt sie, okay, was gilt uns nicht? Versteht ihr, was ich meine? Ja, okay, das ist für Israel. Und das ist buchstäblich, das wird sich auch buchstäblich irgendwann mal alles genauso erfüllen. Buchstäblich Land, buchstäblich Tempel, buchstäblich Opfer, buchstäblich all diese Dinge. Das ist aber nicht für uns Gemeinde, das ist für Israel. Aber dann gibt es anscheinend Verheißungen, die aber dann doch für die Gemeinde gelten. Und die große Schwierigkeit ist natürlich für uns herauszufinden, was gilt uns nicht. Ich finde das keine saubere Art, die Bibel zu lesen. Und ich halte das für eine ungesunde Art der Trennung. Übrigens, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und das betrifft nicht nur auf die Ehe. So, die Bibel sagt, all die Verheißungen des Alten Testamentes, auch für Israel, und ich werde das heute oder die nächsten Male noch mehr entfalten, es gibt nur einen Ort, wo all diese Dinge sich anfangen zu erfüllen, und das ist in Jesus Christus. Das heißt, das, was im Alten Testament von einem Tempel die Rede ist und vom Volk Gottes und was da die Rede ist von einem Land und Frieden und all den Segen, das hat was mit Christus zu tun. Das hat was mit Christus zu tun. Und wir dürfen das nicht trennen. Wir dürfen das nicht trennen. Das gilt aufzuzeigen, das hat was mit dem Buch Hagei zu tun. Das hat was mit der Art und Weise, mit dem Verständnis, wie wir das Alte Testament lesen, wie wir es verstehen, zu tun. Wir sind ja gestartet und zwar von dem ersten Bild, dem Tempel, und da warten wir im Garten Eden. Könnt ihr euch noch erinnern? Vor einigen Dienstagen haben wir uns das angeschaut. Das heißt, das erste Bild für den Tempel Gottes, das ist ein Bild eines Gartens gewesen. Da, wo der Mensch bei Gott war, mit Gott war, in der Ruhe Gottes war und die Gemeinschaft genoss. Das zweite Bild des Tempels, der Gemeinschaft und der Ruhe und des Friedens mit Gott, war der Bau der Stiftshütte durch Mose. Auch das haben wir angeschaut. Das führte uns zu dem Haus, nicht mehr vom Zelt, von der Wanderschaft zu einem Haus, das an einem bestimmten Ort gebaut worden ist. Und das war der Tempel Salomos. Und jeweils sahen wir, wie die Herrlichkeit Gottes das Haus erfüllt hatte, die Gegenwart Gottes. Dann sahen wir, geschah das Gericht Gottes am Volk Israel und am Haus, denn es wurde Götzendienst betrieben, das Haus wurde entweiht und Gott verließ die Herrlichkeit dieses Hauses. Das Volk wurde gerichtet, es wurde in das Exil geführt, nach 70 Jahren zurückgeführt und die sollten wieder den Tempel wieder aufbauen, Zerubabel. Und Jeschua, der Priester, und Zerubabel, der Statthalter, König, die mussten den Tempel wieder aufbauen, den Tempel Salomos. Das war kein neuer Tempel in dem Sinne. Die mussten ja die Ruine wieder aufbauen. Es wurde kein neuer Tempel in dem Sinne gebaut, sondern das, was sie gebaut haben, war ein bisschen erbärmlich. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass die Herrlichkeit Gottes da nicht Wohnung genommen hat, oder? Hesekiel verheißt oder prophezeit, dass die Herrlichkeit Gottes den buchstäblichen Haus mit den Händen gemacht verlassen wird und dass sie wieder einziehen wird in dem endzeitlichen Tempel. Und ich hoffe, dass ihr mit diesen Weg gegangen seid und ich euch da nicht unterwegs verloren habe. Angekommen im Neuen Testament beginnt sich das zu erfüllen, was im Alten Testament verheißen worden ist. Gott baut einen neuen Tempel. Nun, dieser Tempel ist aber wird nicht gebaut mit Händen. Es ist kein irdischer Tempel, es ist kein materieller Tempel, es ist ein himmlischer Tempel, es ist ein geistlicher Tempel, der eben nicht mit Menschenhänden gemacht wird, sondern von Gott selbst gebaut wird. Er wird mir ein Haus bauen, hat Gott den David versprochen. So, wer ist dieser Er? Jesus Christus. Jesus Christus kam und Jesus Christus ist der wahre Tempel Gottes. Er ist der Einzige, wo die ganze Fülle Gottes leibhaftig wohnt. Um das ganz kurz nochmal zu zeigen, eine Bibelstelle, mit der ich euch noch nicht gezeigt habe, Matthäus Evangelium Kapitel 12. Matthäus Kapitel 12, Es geht um den Sabbat und die wahre Bedeutung vom Sabbat. Die Juden haben ja und die schriftgelehrten Pharisäer haben ja Jesus permanent angegriffen und die wollten ihn überführen und sie haben sich daran geärgert, weil sie meinten, dass er das Gesetz gebrochen hat. Er hat unter anderem den Sabbat gebrochen. Warum? Weil er am Sabbat Menschen rettete. Er heilte sie von ihren Plagen, trieb Dämonen aus. Das führte dazu, dass die Juden sagen, oh, er handelt nicht nach dem Gesetz. Richtig? Und sie wollten dabei ihn steinigen dafür, weil sie sagten, er bricht das Gesetz. Er bricht das Gesetz Moses. Müsst ihr mir vorstellen. Hat Jesus jemals das Gesetz gebrochen? Sonst hätte er ja nicht für uns sterben können, richtig? Wenn Jesus wirklich am Sabbat nach ihrem Verständnis das Gesetz gebrochen hätte, oder wenn das wirklich ein Brechen des Gesetzes wäre, dann hätte er für uns niemals sterben können. Das heißt, das, was Jesus tat am Sabbat unter anderem, war dann nicht das Gesetz brechen, oder? Sonst wäre er ja nicht ohne Sünde. Aber sie haben ja permanent gesagt, dass er das Gesetz gebrochen hat. Wisst ihr warum? Weil nach ihrem Verständnis, so wie sie das Gesetz verstanden haben, so wie sie Mose gelesen haben, war das für sie brechen. Und Jesus sagt, ihr habt nicht verstanden, was das Gesetz sagt. Ihr begreift nicht, was der wirkliche Sabbat ist. Ihr begreift nicht, wozu Mose das gesagt hat. Ihr versteht nicht die Bedeutung vom Sabbat. Denn Sabbat bedeutet was? Ruhe. Zur Ruhe kommen. Von seinen Werken. Das hat was mit Rettung zu tun. Die haben nicht verstanden. Und dann Kapitel 12, Vers 1. Schaut mal, was da steht. Zu jener Zeit, also Vers 1, Kapitel 12 beginne ich. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten und es hungerte seine Jünger. Und sie fingen an, Ähren abzupflücken und zu essen. Das Bild kennt ihr, ja? Das habe ich vorgehabt zu malen, habe es noch nicht geschafft. Das ist so, ich finde das ein schönes Bild. Könnt ihr euch vorstellen, so die Ernte ist reif und die gehen da durch. Und da ist so ein Pfad und all die Jünger gehen durch. Und dann gehen sie so und mit der Hand gehen sie durch und rupfen so die Ähren ab. Und dann drücken sie es ein bisschen und die Streu weg und dann haben sie noch den Weizen und dann zerdrücken sie es und kauen es. Das ist so, was man heute unter dem Müsli-Riegel kennt. Also der gesunde Müsli-Riegel. Die haben sich zu Müsli-Riegeln gemacht. Sie haben sich ein Essen zubereitet. Darf man das am Sabbat? Darf man arbeiten und ernten? Nein! Also, die schriftgelehrten Pharisäer sofort und sagen, oh, was lehrst du deine Jünger? Guck mal, was deine Jünger machen. Was bist du für ein Rabbi? Deine Jünger dürfen arbeiten am Sabbat, sie brechen das Gesetz. Schaut mal, was dann passiert. Vers 2. Als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr denn nicht gelesen? Wo sollen sie etwas gelesen haben? In der Bibel. Was war damals ihre Bibel? Das Alte Testament, richtig? Was Jesus sagt, kennt ihr nicht die Bibel? Ja, natürlich kennen sie die Bibel. In- und auswendig kennen sie. Sie können alle Stellen zitieren. Was Jesus damit sagt, nicht, habt ihr keine Ahnung, was drinsteht? Habt ihr denn nicht verstanden, was drinsteht? Er sagt Folgendes. Was sollen sie gelesen haben? Habt ihr denn nicht gelesen, was David tat? Als ihn und die bei ihm waren hungerte, wie er in das Haus Gottes ging. Was ist das Haus Gottes? Der Tempel. Als der David also in den Tempel ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester. Er sagt so, wie war das bei David? Er ging doch in den Tempel. Wer darf nur in den Tempel hinein? Nur die Priester. War David Priester? Nein, der war König. Er war kein Levit. Aber er ging hinein. Und was hat er gemacht? Er hat die Schaubrote gegessen. Und ist David gestorben auf der Stelle? Jesus sagt, warum ist euer David, auf den sie so stolz waren, warum hat er das Gesetz gebrochen und ist sogar in den Tempel hingegangen und hat heilige Brote gegessen? Da hätten sie ihn sofort gesteinigt, wenn ein anderer das wäre, hätten sie sofort gesagt, oh, er bricht das Gesetz. Wieso hat er David das gemacht und am Leben geblieben? Wieso? Er geht noch weiter. Vers 5. Oder habt ihr nicht aus dem Gesetz gelesen? Also liest doch ein bisschen weiter, was steht da? Dass am Sabbat die Priester in den Tempel den Sabbat entheiligen und dort schuldlos sind. Was machen die am Sabbat permanent, all die Priester? Sie schlachten, sie opfern, sie arbeiten. Das ist übrigens mein Job. Am Samstag, am Sonntag, ich muss arbeiten. Ja, aber das darf man doch nicht. Aber wie können die das tun? Und trotzdem am Leben bleiben, obwohl sie das Gesetz ja anscheinend brechen. Wie geht das? Nun, die können keine Antwort darauf geben. Warum? Weil sie das Gesetz buchstäblich verstehen, weil sie nicht begreifen, was der Tempel bedeutet, was die Schaubrote bedeutet haben, für wen sie waren da, was symbolisieren sie. Wer von ich bin das Brot des Lebens, wer von mir isst, wird ewig leben. Gell? Das heißt, Jesus ist dazu da als das Brot, damit, wenn man nämlich stirbt und Hunger hat, zu ihm geht, es isst und dann Leben bekommt, oder? So, David und seine Kameraden waren am Sterben, am Verhungern. Und sie gehen hin zu dem Brot und essen. Warum hat David das getan? Hatte David nicht gewusst, was im Gesetz steht? Doch, weil David verstanden hat, was dieses Brot ist. Weil er verstanden hat, warum es gegeben ist. Nämlich Leben retten. Und nicht Buchstabe. Er hat begriffen, um was es da geht. Und hat das Brot so gebraucht, wie man es gebrauchen sollte. Jetzt komme ich zu dem Eigentlichen, worauf ich hinaus möchte. Das heißt, die haben kein Verständnis. Jesus sagt, lies doch, was steht da? Und sie lesen und die begreifen nicht, was wirklich der Sabbat ist. Die begreifen nicht wirklich, was der Tempel bedeutet. Die begreifen nicht, was wirklich die Schaubrote bedeuten. Sie haben keine Ahnung von diesen Dingen. Aber wir dürfen nicht. Ganz schön biblisch. Das steht doch da. Schaut mal Vers 6. Nee, Vers 5. Nee, Vers 6. Wir waren Vers 5, warten wir schon. Vers 6. Ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Wer ist hier? Jesus. Und Jesus sagt, Größeres als der Tempel ist hier. Wer ist jetzt da? Der wahre Tempel. Denn dieser Tempel ist größer als der Tempel in Stein gemacht. Dieser Tempel ist mehr als nur die Schaubrote, die da liegen. Denn er ist der wahre Tempel, er ist das wahre Brot, er ist die wahre Ruhe, die man wo nur bekommt. In der Gegenwart Gottes, im Tempel, durch das Sühnopfer. Vers 7. Wenn ihr aber erkannt hättet, was es heißt, Jesus sagt, würdet ihr nur wirklich begreifen, was es heißt? Und er zitiert das Alte Testament und zitiert Folgendes. Er sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Das heißt, ich will nicht ein stures, naives Halten von Buchstaben, ohne dass Erkenntnis da ist. Ja, es steht doch da, dann müssen wir es halt machen. Ich will Barmherzigkeit, ich will, dass ihr versteht, was da geschieht. Ich will, dass ihr begreift, um was es geht. Warum braucht es einen Tempel? Warum braucht es einen Sabbat? Warum braucht es Schaubrote? Warum braucht es ein Lamm? Warum braucht es den Sabbat? Es geht um die Rettung, eure Rettung. Es geht um das wahre Brot, um das wahre Leben. Es geht um die wahre Ruhe. Und nicht ein stures Halten von Buchstaben. Ah ja, das steht doch da, es wird auch wohl richtig sein. Hauptsache ich mache es. Solange ich es mache, ist alles gut. So naiv. Das ist nicht kindlicher Glaube, das ist kindischer Glaube. Gott will Erkenntnis. Und wisst ihr, wie oft Gott gerade in Jesaja sagt, mein Volk an Mangel an? Jesaja Kapitel 1 sagt er, ihr opfert am Sabbat, Neumoden, ihr kommt, ihr haltet alle Feste, aber ich will es von euch nicht haben. Wenn ihr eure Hände erhebt zum Gebet, ich höre es nicht. Warum nicht? Weil ihr etwas tut aus Tradition. Aber ihr habt keine Erkenntnis, warum ihr es tut. Aber man macht das. Als Christ macht man das halt so. Nein. Jesus ist die Erfüllung, in ihm ist das Ja und das Amen. Er ist die Erfüllung, er ist der wahre Tempel. Er ist es. Er ist der einzige Ort der Ruhe. Außerhalb von Jesus gibt es keine Ruhe, oder? Außerhalb von Jesus gibt es keine Versöhnung. Außerhalb von Jesus gibt es kein Opfer. Außerhalb von Jesus gibt es kein Brot des Lebens. Ich wiederhole mich, warum zurückkehren zu diesen Schattenbildern, wenn Größeres als der Tempel jetzt da ist. Ja gut, dann Größeres ist dann weg, dann kommen wir wieder zum kleineren Dingen, richtig? Paulus würde sagen, was? Das sei fern. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Jesus ist der wahre Tempel. Größeres als der Tempel ist hier. Vers 8, schaut mal. Denn der Sohn des Menschen ist der Herr des Sabbats. Er ist der Herr darüber. Das heißt, er hat gesagt, was der Sabbat bedeutet. Und er sagt, hättet ihr nur verstanden, was der Sabbat wirklich bedeutet. So, die wahre Bedeutung des Sabbats ist nicht, keine Ehren abzurupfen, nicht zu viele Meilen gehen und all diese Dinge. Kein Klopapier abreißen. So weit ging man. Am Freitag schon so genug Klopapier abgerissen, gleich ein Stückchen, damit man ja am Sabbat nicht das Klopapier abreißt, weil das könnte ja Arbeit sein. Wow, was für eine Frömmigkeit. Was für eine Konsequenz. Huhu. Was für Blindheit. Das ist Religiosität. Alles Befriedigung des Fleisches. Damit man denn das Gefühl hat, ich bin ein guter Gläubiger. Gott geht es um wahre Erkenntnis, um wahres Verständnis. Was ist Gottes Verheißungen? Wie erfüllen sich? Durch wen erfüllen sich? Alles in Jesus Christus. Nun, Jesus ist der wahre Tempel. Und er hat in Johannes, das haben wir gelesen, lesen wir es nicht nochmal, in Johannes 2, Vers 19, 22 sagt er, reißt diesen Tempel ab, nämlich der mit Händen gemacht ist, und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Und sprach von seinem eigenen Leib. Jesus ist der wahre Tempel. So. Und der Leib Christi ist der wahre Tempel. Und wir waren letztes Mal in der Apostelgeschichte, da möchte ich euch bitten, jetzt die aufzuschlagen, Apostelgeschichte. Und wir haben gesehen, dass die Apostelgeschichte die Gründung der Gemeinde ist. Ich glaube, das ist den meisten Christen klar. Ich glaube, darüber gibt es keine großen Zweifel. Muss ich jetzt nicht nur das beweisen. Apostelgeschichte beginnt mit der Gründung der Gemeinde. Und wie beginnt die Apostelgeschichte? Der Geist Gottes, die Herrlichkeit Gottes kommt und nimmt Wohnung, richtig? Wir haben uns das angeschaut. Das, was im Zerubabel-Tempel nicht geschah, beginnt die Verheißung von Hesekiel, dass die Herrlichkeit Gottes im neuen Tempel Wohnung nehmen wird, beginnt mit Apostelgeschichte. Das hat was mit diesen Naturphänomenen zu tun, das hat was mit dem Kommen des Heiligen Geistes zu tun, das hat was mit den Feuerflammchen auf den Köpfen der Jünger zu tun. Gott nimmt Wohnung in dem neuen Tempel. Nun, dieser Tempel ist eben nicht mit Händen gemacht. So, die Erfüllung, diese Art der Erfüllung der Verheißung im Alten Testament ist für die Juden so neu und so provokativ, dass die Apostel, die das lehrten, und die Propheten, die das lehrten, das ist eine Gruppe Apostel und Propheten, und die Evangelisten, die das lehrten, und die Hirten und die Lehrer, die das lehrten, die haben sie verfolgt. Ich habe euch ein Beispiel gezeigt anhand von Stephanus, oder? Wir haben das letztes Mal angeschaut. Als Stephanus in dieser Art und Weise, sie lehrte und sagt, hier erfüllt sich vor euren Augen die Verheißung vom neuen Tempel, der eben nicht mit Händen gemacht ist, dann verloren sie ihre Blomben und steinigten sie ihn. Wir haben das angeschaut, Apostelgeschichte, Kapitel 6 bis 7, oder? Ich hoffe, das bleibt noch in Erinnerung. Das ist eine wichtige Stelle, die uns das zeigt. Nun, diese Art und Weise, die Erfüllung des Alten Testaments zu lehren, hat damals bei denjenigen, die gemeint haben, dass sie das Alte Testament richtig verstehen, das hat bei denen, die meinten, auf den Stuhl Moses zu sitzen und die richtige Auslegung des Alten Testaments zu lehren, das hat bei ihnen Hass und Neid und Wut ausgelöst. Und sie sagten, sie lästern. Sie sagen, sie legen das Alte Testament falsch aus. Sie lästern gegen das Gesetz, sie lästern gegen Gott, sie lästern gegen den Tempel, sie lästern gegen Juden, gegen das Volk Gottes. Sie lästern, sie lästern, sie lästern. Weil sie das Alte Testament anders lehren, wie wir bis jetzt verstanden haben. Mir macht es Sorgen, wenn Christen heute so das Alte Testament verstehen, wie die Juden es damals verstanden haben. Das macht mir Sorgen. Denn wenn Paulus, wenn Stephanus, wenn die Apostel und Propheten das so gelehrt haben wie immer, hätten sie dann die Feindschaft bekommen? Hätten die Juden denn sie dann gehasst? Hätten sie dann die gesteinigt und umgebracht? Wenn sie genau das Gleiche gelehrt haben, was die. Es gibt wieder das und der Messias wird kommen und es gibt einen buchstäblichen Tempel und er wird buchstäblich dann sich hineinsetzen und buchstäblich dann über die ganze Welt regieren und buchstäblich die Römer verjagen. Hätten sie dann die gekreuzigt? Nein. Die haben gesagt, ja genau, das lehren wir ja auch. Also das, was sie lehrten, war wohl anders, als was sie vorher gelehrt haben. Und Paulus wusste ganz genau, wie das Alte Testament bis dahin ausgelegt worden war. Denn er hatte den besten Lehrer des Alten Testament, oder? Gamaliel. Paulus kannte die Art und Weise, wie man das Alte Testament auslegt. Ich möchte euch heute noch mit euch weitergehen in der Apostelgeschichte, ich war noch nicht durch, und euch zeigen, wie bei Paulus, in der Apostelgeschichte, was er gelehrt hat. Was hat dazu geführt, dass er permanent ausgepeitscht worden ist, verfolgt worden ist, gelitten hat und all diese Dinge? Inwieweit hat er was über den Tempel gesagt? Was hat er über den Tempel gelehrt? Zuerst mal, schaut mal mit mir, ich gehe mit euch so ein bisschen ein paar Kapitel durch. Ich versuche in einem ungesunden, schnellen Tempo das zu tun. Da, wie gesagt, unser Schwerpunkt nicht Apostelgeschichte ist, aber wir wollen das wahrnehmen. Apostelgeschichte 13. Beginnt die Neugründung der Gemeinde in Antiochia. Das ist die erste heidnische Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde besteht nicht aus Juden allein, sondern auch aus Heiden. Allein das war ein Dorn im Auge vieler, selbst Gläubiger. Wie kann das sein? Aber das ist das Wunder der Gemeinde. Die Gemeinde, der Leib Christi, besteht aus wem? Aus Juden allein? Nein, auch aus Heiden. Aber das war nicht klar. Und das musste verstanden werden. Das musste gelernt werden. Sie lasen das Alte Testament und dachten, die ganzen Verheißungen. Darf ich euch ein Beispiel geben? Und ich werde einen neuen Bund schließen mit dem Haus Israel. Mein Geist werde ich in ihr Innerstes legen. Und meine Gesetze auf ihr Herz. Dass sie in meinen Wegen wandeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Mit wem schließt Gott diesen Bund? Ich werde diesen Bund mit dem Haus Israel schließen. Ah, okay, dann gilt ja das ja uns nicht, gell? Dann wisst ihr, von welchem Bund hier die Rede ist? Von dem neuen Bund. Wer hat ihn eingeführt, diesen neuen Bund? Jesus. Oh nein, dann gilt das aber uns nicht. Dann haben wir keinen Anteil an dem Blut Jesu. Haben wir keinen Anteil an diesen Verheißungen. Dann haben wir keine Hoffnung. Und dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen. So, aber so verstanden sie, es steht doch, dem Haus Israel gilt es. Sie verstanden nun nicht, um welches Israel hier wirklich geht. Aus wem besteht das wahre Israel? Nach ihrem Verständnis gehört wer zum wahren Israel, Freunde? Jeder, der aus dem Abstammung Abrahams ist, richtig? Das Nationale, das Irdische, das nationale Israel. Das heißt, alle Nachkommen Abrahams, Isaak und Jakobs. Jeder, der aus diesem Samen, buchstäblichen Samen, nachkommt, ist ein Israelit. Und so ist er sicher. Und er hat Anteil an dem neuen Bund. Und Gott wird ihn nicht richten, sondern die Nationen wird er richten, uns nicht. Und jetzt lehren irgendwelche neue Lehrer da, für die eine Lästerei. Nein, das wahre Israel besteht nicht nur aus Juden allein. Das wahre Israel sind alle Nationen drin. Das ist das Neue Testament. Paulus muss das deutlich machen. Und er muss sich verteidigen, weil permanent er angegriffen wird dafür. Kapitel 13, schaut mal ab, Vers 32. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft. Was ist die gute Botschaft? Jesus Christus, das Evangelium, richtig? So, Paulus sagt, wir verkündigen euch die gute Botschaft. Und jetzt, von der zu den Vätern geschehene Verheißungen, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat. Wir verkündigen euch gute Botschaft. Was für eine gute Botschaft? Von den zu den Vätern geschehenen Verheißungen. Die gute Botschaft wurde wem zuerst verheißen? Den Vätern. Welche Väter sind, von welchen Vätern ist die Rede? Abraham, Isaac und Jakob. Ja, aber das sind doch Israeliten. Oh. Schaut mal, und da sagt er, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat. Den Vätern verheißen, Israel, uns erfüllt. Wer sind diese uns? Lesen wir weiter. Indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, so dass er nicht mehr die Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen. Ich werde euch die zuverlässigen heiligen Güter Davids geben. Deshalb sagt er auch in einer anderen Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe, denn David ist freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. So sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Seht nun zu, dass nicht eintreffe, was in den Propheten gesagt ist. Seht ihr Verächter und wundert euch und verschwindet. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Er erzählt das Evangelium von Jesus Christus und sagt, und schaut zu, dass das nicht das geschieht, was die Propheten schon verkündigt haben. Ihr werdet das verächtlich anschauen und sagen, das kann niemals sein. Das ist nicht das, was in der Schrift geschrieben steht. Das sind nicht die Verheißungen, auf die wir warten. Er sagt, oh nein, warum? Gott sagt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, an das ihr nicht glauben werdet. Und er redet von diesem neuen Bund, er redet von diesem neuen Tempel, er redet von diesem neuen Volk, er redet von der neuen Ruhe, von dem wahren Frieden, von der neuen Erlösung. Und sie glauben es nicht, weil sie an einen anderen Frieden, an eine andere Ruhe, an einen anderen Tempel glauben. Vor ihren Augen geschieht es und sie merken es nicht. So wie Jesaja es prophezeit hat, oder? Es sprießt auf vor euren Augen. Und zu wunderbar ist es für sie, dass sie das merken, was gerade vor ihren Augen geschieht. Dass vor ihren Augen gerade diese Dinge alle anfangen, sich zu erfüllen. Aber sie haben ein falsches Verständnis, ein anderes Verständnis von diesen Dingen, wie sie sich erfüllen soll. Und darum sehen sie diese Dinge nicht. Weil sie auf andere Dinge warten. Weil sie auf andere Dinge hoffen. Darum können sie es nicht sehen. Die haben ein anderes Verständnis davon. Wisst ihr, was diese Art und Weise, Bibel auszulegen, schaut mal Vers 45, was es auslöst. Das gleiche wie bei Stephanus. Als aber die Juden die Volksmenge sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt. Weil die Leute kommen und die hören das. Und die denken, wow, was ist das für eine gute Nachricht? Und die sind eifersüchtig. Vers 46. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig. Zu euch musste notwendig das Wort Gottes erst geredet werden. Wer sind sie? Juden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so werden wir uns zu den Nationen, wenden wir uns zu den Nationen. Ihr erachtet das. Ihr wollt es nicht haben. Euch ist es zuerst verkündigt, euch ist es zuerst angeboten. Aber ihr wollt es nicht haben, weil ihr auf etwas anderes hofft. Also geht es zu wem? Zu den Nationen. Wisst ihr, wie die Nationen darauf reagieren? Vers 48. Übrigens, die haben sich damals noch gefreut über diese Nachricht. und über diese Art und Weise der Schriftauslegung. Heute freuen sich nicht viele Christen darüber, weil die sind mehr auf den Seiten der Juden. Vers 48. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Sie beginnen an Gott zu preisen, weil das eine gute Nachricht ist. Und es glaubten so viele, zum ewigen Leben verordnet waren. Das löst also etwas aus. Das heißt, das Evangelium und die gute Nachricht ist nicht nur für die Juden allein, sondern auch für die Nationen. Das geht gegen, der Tempel Gottes wird gebaut nicht aus Juden, sondern aus Heiden und Juden, aus Juden und Heiden. Das ist ein Dorn jedem Juden. Denn nein, nur in Jerusalem, nein, nur auf diesem Berg, nein, nur da, woanders nicht. Wenn, dann müssen sie zu uns kommen. Das geht so weiter. Ich möchte ein bisschen einen etwas größeren Sprung machen und geht mal mit mir Kapitel 21 in der Apostelgeschichte. Einfach, jetzt mache ich so 1, 2, 3, 4 Stellen, zeige ich euch, was sie Paulus permanent vorgeworfen, warum er in Gefängnissen saß, warum er verfolgt wurde und warum sie ihn umbringen wollten. Schaut mal Kapitel 21 ab Vers 27. Apostelgeschichte ab Kapitel 21 ab Vers 27. Als aber die 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und brachten das ganze Volk und die Aufregung und legten die Hände an ihn und schrien: Männer von Israel, helft! Ein Riesentumor entsteht. Und dann: Dieser Mensch, der alle überall lehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Sie fassen Paulus, nehmen ihn gefangen, warum? Er sagt, in der Art und Weise, wie er das Volk über das Volk lehrt, nämlich über die Juden, in der Art und Weise, wie er über das Gesetz lehrt und in der Art und Weise, wie er über den Tempel lehrt, das ist Lästerung. Und sie nehmen ihn gefangen. Und dann wollten sie ihn töten. Schaut mal Vers 30. Nee, ich lese nochmal Vers 29. Denn sie hatten vorher den Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen, von dem sie meinten, dass Paulus sie in den Tempel geführt hatte. Das heißt, ein Heide ging in den Tempel und somit hatte Heide den Tempel entweiht. Und so wollten sie Paulus töten, weil er den Tempel entweiht. Vers 30. Und die ganze Stadt kam in die Bewegung und es standen... entstanden ein Zusammenlauf des Volkes und sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel und sogleich wurden die Türen geschlossen, während sie aber zu töten suchten. Merkt ihr? Sie wollen ihn töten dafür. In der Art und Weise, wie er über den Tempel lehrt. In der Art und Weise, was er über das Evangelium sagt. In der Art und Weise, wie er das Alte Testament auslegt. Nämlich die Verheißung in Jesus Christus. Die Erfüllung in Jesus Christus. So, Paulus verteidigt sich und schaut mal, er steht da und spricht in Hebräisch, das verschafft ihnen etwas Luft, weil sie merken, damals haben die meisten Aramäisch gesprochen, die wenigen haben Hebräisch gesprochen, das hat ihnen Aufmerksamkeit gebracht. Und jetzt erklärt er und verteidigt er sich in gewisser Weise und schaut mal, was er sagt. Ich lese ab Vers 20 im gleichen Kapitel, 24, Kapitel, oh, ja, Kapitel, Entschuldigung, nicht 24, im gleichen Kapitel 22, ab Vers 20. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und bewachte die Kleider derer, die ihn umbrachten. Paulus war dabei, als Stephanus das Alte Testament auslegte. Da hat er nicht verstanden. Das war nämlich vor seiner Bekehrung, bevor der Geist Gottes ihn erleuchtet hatte. So verstand er nicht da und er willigte ein, dass Stephanus getötet werde. Er hat die ganzen Kleider, auf die Kleider aufgepasst. So, er war dabei. Und dann heißt es, Vers 21, und er sprach zu mir, das heißt nach der Bekehrung, geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Und schaut mal, Vers 22, was jetzt steht. Sie hörten ihm aber bis zu diesem Wort und erhoben ihre Stimme und sagten, weg von der Erde mit einem solchen, denn es darf nicht sein, dass er lebt. Bis wann haben sie ihm zugehört? Bis er gesagt hat, dass Gott ihn zu wem sendet? zu den Heiden. Dann hat es, dann ging die Jalousie runter und er sagt, Lästerung. Niemals wird Gott sowas gesagt haben. Und wollen ihn töten wegen Gotteslästerung. Weil Paulus lehrte, dass der Tempel Gottes, dass das Volk Gottes nicht aus Juden allein besteht, sondern aus Juden und Heiden. Das Ganze wiederholt sich mehrmals, Kapitel 24. Ich lese jetzt nur noch, ohne jetzt groß zu erklären, Vers 6. Ab Vers 5 vielleicht, damit wir den Satz vollständig anfangen. Denn wir haben diesen Mann als eine Pest befunden, sagen sie, das die Anklagen, und als einen, der unter allen Juden, die auf dem Erdkreis sind, einen Aufruhr erregt, und als einen Aufführer der Sekte der Nazarener, das heißt von Jesus, der auch versucht hat, den Tempel zu entweihen, zu entheiligen. Das ist eine Sekte. Das sind die, die den Tempel entheiligen. Das heißt, in der Art und Weise, wie sie über den Tempel lehren, über den buchstäblichen, irdischen, steinernen Tempel, sie entweihen. Wisst ihr warum? Weil Paulus gesagt hat, das ist nicht der wahre Tempel, in dem Gott wohnt. Dass der wahre Tempel was ist? Jesus und seine Gemeinde. Gebaut aus welchen Steinen? Aus Lebendigen, aus Juden und Heiden. Und sie sagen, das ist Lästerung. So, Paulus verteidigt sich wieder. Wisst ihr, was er sagt? Vers 14. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, sie nennen das eine Sekte, dabei ist es keine Sekte, sie sind eine Sekte. Vers 14 nochmal. Aber dies bekenne ich dir, er verteidigt sich vor Felix, dass ich nach dem Weg, der sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und den Propheten geschrieben steht, und die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese hegen, dass auch die Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten sein wird. Schaut mal, was Paulus sagt. Sie werfen ihm vor, er legt das Alte Testament falsch aus, indem er lehrt, es gibt keinen buchstäblichen Tempel, der Tempel ist ein geistlicher Tempel, es ist die Gemeinde. Sie werfen ihn dafür ins Gefängnis und wollen ihn töten. Er verteidigt sich, steht auf und sagt, ich lehre nicht gegen Gott und nicht gegen das Gesetz, denn ich glaube genau das, was das Wort Gottes, nämlich das Alte Testament, sagt. Das ist die wahre Bedeutung. Versteht ihr, was ich versuche, euch deutlich zu machen? Dafür musste Paulus leiden, für diese Art der Auslegung. Nicht, weil er einen buchstäblichen Tempel lehrte. Dafür hätte er nicht leiden müssen. Das Gleiche findet ihr wieder Kapitel 25. Jedes Kapitel, ich gehe jetzt bewusst so Kapitel für Kapitel durch, um euch zu zeigen, das ist permanent die Auseinandersetzung, das ist permanent der Konflikt gewesen. Kapitel 25, Vers 8. Da Paulus sich verteidigte, weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser habe ich irgendeine Weise gesündigt. Versteht ihr? Ich sündige nicht gegen den Tempel, wenn ich das lehre. Das ist in der Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Immer und immer wieder muss Paulus das betonen. Kapitel 26 haben wir gehabt. Nee, noch nicht, gell? Kapitel 26, Vers 22 und folgende. Er verteidigt sich. Er muss sich von vielen muss er sich verteidigen. Jetzt verteidigt er sich von Festus und Agrippa. Und schaut mal, was er da sagt, Vers 22 in Kapitel 26. Da ich nun Beistand von Gott erlangte, stehe ich bis zu diesem Tag und bezeuge klein und groß, die hier vorne sitzen und die da hinten sitzen. Jedem bezeugte, was bezeugte? Indem ich nichts sage, außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde. Seht ihr das? Paulus immer und immer wieder sagt, ich sage euch nichts Neues. Das ist keine neue Lehre. Das ist keine neue Sekte. Das ist etwas, was Gott durch die Propheten und durch Mose permanent schon vorbereitet hat und gelehrt hat. Nur wurde es nicht verstanden, denn das ist ein Geheimnis, das offenbart werden muss. Und diejenigen, die diese Offenbarung nicht haben, sie kämpfen dagegen. Geht man mit mir ans Ende der Apostelgeschichte. Paulus ist jetzt in Rom angekommen, sitzt in einer Mietwohnung, das ist eine Gefängniswohnung gewesen, hat dieses Privileg gehabt. Er wurde angekettet an einen römischen Soldaten, der dann bei ihm saß. Und dann wurden sie natürlich immer schön abgewechselt. Und ich kann mir vorstellen, dass einer nach dem anderen von diesen Soldaten zum Glauben kam. Denn wer kann länger an Paulus gekettet sein und nicht zum Glauben kommen? Denn warum? Er predigte nämlich die ganze Zeit das Evangelium. Und dann kam der zu Glauben und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen auswechseln, der Nächste. Da kam der Nächste zum Glauben. Nach einer Weile, dadurch kam das ganze Prätorium, das heißt, der ganze Kaiserhof kam zum Glauben. Hohe Beamte kamen dann zum Glauben, weil das Evangelium dann durch diese, dann so, also, einer meiner Lieblingsprediger sagte dann über diese Stelle, John MacArthur, sagte, das war eine gefesselte Zuhörerschaft. So, also, die hatten keine andere Chance. Die waren wirklich gefesselt, aber ich vermute, nicht nur wegen der Kette, sondern in der Art und Weise, nämlich wie er die Bibel auslegte. Schaut mal in Kapitel 28, Vers 23. Als sie aber an einem Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Von was verkündigte Paulus permanent? Das Reich Gottes. Paulus verkündigt das Reich Gottes. Und von was? Wie verkündigt er das? Wir lesen weiter. Wie macht er das? Und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz des Mose als auch von den Propheten. Das heißt, vom Alten. Paulus predigt was? Das Reich Gottes vom Alten Testament. Und was glaubt ihr, was predigt er? Dass das Reich Gottes irgendwann mal kommen wird? Wurde dafür dann geschlagen und verfolgt? Saß er dafür im Gefängnis, dass irgendwann mal das Reich Gottes kommen wird? Und irgendwann mal es einen Tempel geben wird, 1000 Jahre lang? Ist es das, was er predigte die ganze Zeit, das Reich Gottes? Nein, er predigte Jesus Christus von der Schrift, dass er gestorben ist, auferstanden ist und zu der Rechten des Vaters sich hingesetzt hat und die Herrschaft angetreten hat und ihm ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er den Heiligen Geist ausgegossen hat und somit was baut? Das wahre Reich Gottes, das nicht von dieser Erde ist. Und den wahren Tempel, der nicht mit Steinen gebaut ist, aus dem wahren Israel, bestehend aus Juden und Heiden. Geht mit mir, eine Hand bleibt in Kapitel 28, geht mit mir in Kapitel 1 Apostelgeschichte. Ich möchte euch diese Klammer kurz zeigen. Kapitel 1, Vers 3. Lukas schreibt Folgendes. Diesen hat er sich auch nach seinen Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt. Diesen, das heißt den Aposteln, hat er, das ist Jesus, nachdem er auferstanden ist, hat er sich durch viele Kennzeichen lebendig dargestellt. Jesus hat den Aposteln gezeigt, ich lebe, ich bin auferstanden. Hat das bewiesen. Wir können es in den Evangelien nachlesen, wie er es getan hat. Und jetzt schaut man, was da weiter heißt. Indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Von welchen Dingen redete Jesus? Die das Reich Gottes betreffen. Und dann, was sagt er? Was ist das Reich Gottes? Wird irgendwann mal sein. Später, irgendwann mal. Ob wir das erleben, wissen wir nicht. Ist es das, was er lehrt? Er sagte, wartet auf den Heiligen Geist, bis er kommen wird. Und wenn er kommen wird, sollt ihr hinausgehen zu allen Nationen und verkündigen, das Reich Gottes ist gekommen. Tut Buße und lasst euch taufen. Und lasst euch auferbauen zu einer geistlichen Behausung Gottes im Geist. So endet die Apostelgeschichte, wie sie angefangen hat. Wenn wir wissen wollen, was das Reich Gottes betreffend ist, dann müssen wir die Apostelgeschichte studieren. Nicht nur die. Wenn sie das so gleich gelehrt haben wie die Juden, hätten sie nicht verfolgt werden. Werden sie nicht. Das ist, was ich heute deutlich machen möchte. Das heißt, es muss anders gewesen sein. Schaut mal, was dann passiert. Kapitel 28 wieder zurück. Kapitel 28, Apostelgeschichte, ab Vers 24. Und einige wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde, andere aber glaubten nicht. Es gab einige, die hörten das und sagten, wow, ja, so haben wir noch nie das Alte Testament gelesen. Ach so, und sie kamen zum lebendigen Glauben. Andere dagegen nicht, die sagen, nee, das hat man uns noch nie so gesagt. Das ist eine Irrlehre. Wir wurden aber ganz anders gelehrt. Von unseren Rabbinern, von unseren Schulen, von unseren Theologen. Vers 25. Als sie aber unter sich uneins waren, das hat mir gefallen. Als sie unter sich, das heißt, Paulus hat das gelehrt und die anderen sagen, oh, das klingt gut. Die anderen sagen, das geht ja gar nicht. Und dann haben sie sich die Köpfe eingeschlagen. Weil sie gesagt haben, die haben sich gegenseitig angegriffen. Als sie aber uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Schaut mal. Dann gehen sie von Paulus und wollen sie mit ihm nichts zu tun haben, als er etwas sagt. Schaut mal, was er sagt. Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja den Propheten zu euren Vätern geredet und gesagt, geht hin zu diesem Volk und spricht, hörend werdet ihr hören und nicht verstehen und sehen werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Das heißt, ihr werdet etwas hören, aber ihr werdet gar nicht begreifen, was es geht. Ihr werdet etwas sehen, was geschieht, und ihr werdet nicht erkennen, was wirklich passiert. Warum? Weil ihr nicht wolltet. Weil ihr euch nicht gedemütigt habt und weil ihr euch nicht um das Wort Gottes gestellt habt und gesagt habt, wer bin ich, dass ich sage, wie es zu verstehen ist. Vers 27. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und mit den Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Vers 28. So sei euch kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden auch hören. Vers 30. Er aber blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, und predigte das Reich. Er predigt das Reich und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen. Das Reich hat was mit wem zu tun? Mit Jesus zu tun. Und ich hoffe, dass ich schaffe, es deutlich zu machen. Das hat was mit dem Tempel zu tun. Das hat was mit dem neuen Tempel zu tun. Das hat was damit zu tun mit Juden und Heiden, mit dem neuen Volk. Dafür wurde Paulus gehasst. Die Zeit ist rum. Nächstes Mal, nächsten Mittwoch, möchte ich euch anhand von Römerbrief, Korintherbrief, Epheserbrief, Thessalonicher Brief, Hebräerbrief kurz, Petrusbrief. Aber das ist nicht alles nächstes Mal, ist klar. Nächstes Mal möchten wir uns anschauen, wie hat er das gelehrt? Wenn wir wissen wollen, wie hat Paulus den Tempel jetzt dann gelehrt? Hier in der Apostelgeschichte sehen wir nur, dass er es anders gelehrt hat wie die Juden. Dafür hat er Ärger kassiert. Jetzt wollen wir fragen, wie hat er den Tempel verstanden? Wie hat er das neue Volk verstanden? Wie hat er das Reich Gottes verstanden? Das ist also mich interessiert das brennend, oder? Warum haben sie ihn gehasst? Wir können Paulus jetzt persönlich nicht fragen, oder? Aber wir haben seine Briefe. Also wenn wir einen kleinen Blick da hineinwerfen und schauen, wie er das ausgelegt hat, dann werden wir sehr schnell merken, warum sie ihn gehasst haben. Und wir beginnen bei welchem? Römerbrief. So, herzliche Einladung zur nächsten Bibelstunde. So, das ist eine weitere Vorbereitung, damit wir lernen, wie Paulus das den Tempel verstanden hat. Dann beten wir. Und ich bitte euch aufzustehen vielleicht noch einmal. Jesus Christus, für diese gute Nachricht, dass in dir alle Verheißungen sich erfüllen, angefangen haben und auch vollendet werden. Und für diese Nachricht, dass du die Erfüllung all der Verheißungen der Propheten, all das, was die gesagt haben und geredet haben, verkündigt haben, dass das du es bist und außerhalb nichts ist, dafür haben deine Apostel und Propheten gelitten, dafür sind sie gestorben. Die wurden gesteinigt, die wurden umgebracht, einige wurden sogar zersägt, andere verbrannt, aufgehängt, gekreuzigt. Für diese gute Nachricht waren sie bereit, ihr Leben hinzugeben, weil es so wertvoll ist, weil es die einzige Wahrheit ist, weil du es du bist. Jesus Christus, wir leben in einer Zeit, in der wir all das nicht erfahren. Wir haben eben diese Freiheit, wir haben noch keine Verfolgung, Herr Jesus Christus, aber ich bitte dich, Herr, mach uns groß, was es bedeutet, was wir in dir haben. Herr, schenk uns durch deinen Geist das Verständnis deines Wortes, Herr, dass wir nicht so wie die damals und bis heute sehen und nicht sehen, hören und nicht hören, sondern dass wir dich erkennen und wie eben alles sich in dir erfüllt. Jesus, wie sich alles in dir erfüllt. Um dich geht es, du sollst verherrlicht werden in allem. Ich bitte dich darum. Ich bitte dich, dass du diese Schwachheit annimmst und dass du diese Unvollkommenheit nimmst und dass du meinen Geschwistern dein Wort bestätigst durch deinen Geist, wenn es von dir ist. Und dass du Jesus groß machst in unserem Herzen. Stärke die Geschwister im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe. Ich bitte dich darum. Amen.